Wir sind ja nun inmitten der Weihnachtszeit. Und jeder verbindet ja so gewisse Traditionen mit dieser Zeit. Was man eben auch besonders als Kind erlebt hat. Und da ich im Vorerzgebirge in Ostdeutschland aufgewachsen bin, sind das Traditionen wie zum Beispiel einen Schwibbogen im Fenster aufstellen. Vielleicht habt ihr den gesehen, oben bei Simon im Büro, wo wir runtergelaufen sind. Im Erzgebirge sind da Tausende. Oder ein Räuchermännel, heißen die auf gut Sächsisch, anzuzünden mit so kleinen Räucherkerzchen. Oder eine Weihnachtspyramide auf dem Tisch zu haben. Das sind Dinge, mit denen verbinde ich die Weihnachtszeit. Und ich habe da extra 3 Exemplare noch mit runtergebracht, falls sich das jemand genauer anschauen möchte. Und das Ganze sieht echt fantastisch aus. Und wenn ihr mal nicht wisst, was ihr in der Vorweihnachtszeit oder Weihnachtszeit machen wollt, eine Reise machen wollt, fahrt doch mal ins Erzgebirge. Und etwas ganz Besonderes neben den Dingen war für mich immer das Krippenspiel an Heiligabend. Ich habe es geliebt, jedes Jahr beim Weihnachtstheater mitzumachen. Und ich hatte auch viele verschiedene Rollen so im Laufe meiner Kindheit. Am liebsten aber spielte ich einen Hirten. Die waren irgendwie so cool, so die Hirten auf dem Felde. Heutzutage kennen wir in unseren Breitengraden aber ja nicht mehr so viele Hirten. Haben doch Weidezäune und allenfalls Wachhunde den Job übernommen. Mich würde mal interessieren, wer von euch hat denn schon mal so einen richtigen Hirten getroffen? Ah, das ist jetzt aber schön, dass da doch ein paar aufstrecken. Ist denn jemand anwesend, der Schafe oder Ziegen zu Hause hat? Dann seid ihr auch Hirten. So richtig etwas über Schafe habe ich ja in Australien gelernt. Dort war ich unter anderem für einen Monat für Kost und Logis auf einer Farm und die hatten 3000 Schafe. Und die Familie, die besaß viel Land, mega viel Land. Das ist der Ausblick von dem Haus und eigentlich bis zu den hinteren Hügeln. Das Land gehörte alles denen. Und die Schafe waren auf dem Land auf riesigen, eingezäunten Gebieten verteilt. Und wir sind dann fast täglich mit den Motocross-Bikes unterwegs gewesen, um mal nach dem Rechten zu schauen. Manchmal haben wir auch ein totes Schaf gefunden. Das wurde dann an Ort und Stelle verbrannt, damit der Kadaver keine Krankheiten bei den anderen Schafen auslöst. Und dann wurden die Schafe zusammengetrieben, damit sie geschoren werden konnten, zusammen mit 2 Hunden, 2 oder 3 Leuten auf den Motorrädern haben wir die Schafe dann zusammengetrieben und schließlich wurden die von engagierten Schafscherern geschoren. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe das ausprobiert, aber der Schafscherer musste mir gut helfen, das Schaf festzuhalten, damit ich dem nicht aus Versehen das Ohr abschere oder so. Und interessant ist auch, wie die Jungtiere von den alten Schafen getrennt werden. Ebenfalls bei so einem Gatter wurden die zusammengetrieben. Und dann ist es so, dass Schafe haben nur unten Zähne und oben eine Kauleiste. Und die Schafe mit den wenig abgenutzten, guten Zähnen sind junge Schafe. Und die, wo schon abgenutzte und so grusige Zähne haben, das sind die alten Schafe. Und dann haben die Jungen dann eine Markierung am Rücken erhalten. Ja, ich kann euch sagen, ich habe schon vielen Schafen ins Maul geschaut. Und gewissermaßen habe ich so auch ein wenig Erfahrung als Hirte gesammelt. Das alles hat allerdings sehr wenig damit zu tun, wie ein Hirte zur biblischen Zeit lebte. Die hatten nämlich ganz sicher keine Motorräder. Was ist also ein Hirte so von damals? Im alten Orient gehörte der Beruf des Hirten zur Alltagswelt. Viele Hirten, die ziehen als Halbnomaden durch das Land. Andere lebten in der Nähe von Dörfern und Siedlungen und haben dort die Tiere der Dorfbewohner geweidet. Ein Hirte sorgt also für die Schafe. Hirte sein, das war ein richtig wichtiges Gewerbe, das bis in die Zeit Abels zurückreicht. So steht in 1. Mose 4, Vers 2. Später brachte sie, gemeint ist Eva, einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Zur Zeit des Alten und Neuen Testaments war das Leben der Hirten sehr hart. Sie hatten ein geringes Ansehen, da ihnen die Herden oft nicht selber gehörten. Oftmals haben sie in kleineren Gruppen zusammengearbeitet und die Zeit von März bis November im Freien verbracht. In der Nacht haben sie die Schafe dann in umzäunten Plätzen zusammengetrieben oder auch in Höhlen gebracht und dann direkt bei den Tieren geschlafen, um sie vor Raubtieren oder Räubern zu schützen. Und obwohl der Hirtenberuf nicht so besonders ruhmreich war, nehmen doch Geschichten von Hirten in der Bibel einen großen Raum ein. Was meint ihr eigentlich, wie oft ein Schaf in der Bibel erwähnt wird? Ihr dürft gerne einmal raten. Werft mal ein paar Zahlen in den Raum.
12.
200. Dusig 200. Noch was dazwischen? 50. 100 habe ich noch gehört. Also, Das Schaf wird also tatsächlich mehr als 300 Mal und damit häufiger als irgendein anderes Tier in der Bibel erwähnt. Wir haben bereits vom ersten Hirten der Bibel von Abel gehört. Im Alten Testament gab es noch mehr Hirten. Auch Abraham und seine Nachkommen besaßen viele Schafe und Rinder, beziehungsweise hatten die dann auch einige Hirten selber angestellt. Und eine der großen Führungspersonen des Volkes Israel war Mose. Auch er war mal ein Hirte. So steht in 2. Mose 3, Vers 1, Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Das war in der Zeit, als der Engel des Herrn ihm in einem brennenden Dornbusch begegneten und er den Auftrag von Gott bekam, nach Ägypten zu gehen, um dort sein Volk herauszuführen. Ein weiterer bekannter Hirte des Alten Testaments ist eigentlich der Klassiker David. Das war so, dass ja Samuel zu Isai kam, dem Vater von David, der betrachtete Isais Söhne, um den nächsten König auszuwählen. Und Samuel, der hätte ja schon den Eliab genommen. So groß und stark sah der aus. Doch Gott sprach in 1. Samuel 16, Vers 7 und 8, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seine Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Und so musste Samuel schließlich nachfragen, ob er denn wirklich alle Söhne gesehen hat. Und dann ließ der Isai schließlich doch noch seinen jüngsten Sohn, den David, holen. Der war draußen auf den Feldern bei den Schafen. Und dieser unbedeutende Schafhirte wurde von Samuel zum König von Israel gesalbt. Neben Abraham, Mose und David gibt es im Alten Testament noch mehr Bibelstellen zum Thema Hirten. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Eines der bekanntesten ist aber wohl auch noch der Psalm 23. Und weil das ein wirklich schöner Psalm ist, lese ich ihn gerne vor. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Ja, wer hätte so einen Psalm nicht besser schreiben können als der Hirte David? Er beschreibt Gott als den guten Hirten, der für sein Volk sorgt. Ein weiterer markanter Vers steht noch in Psalm 100, Vers 3. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Gott hat uns erschaffen. Wir sind sein Volk und die Schafe seiner Weide. Das heißt, Gott ist unser Hirte. Er sorgt für uns. Kommen wir nun zu den Hirten im Neuen Testament. Den Anfang macht die Stelle im Lukas-Evangelium, wo berichtet wird, wie die Hirten durch den Engel von der Geburt Jesus erfahren haben. Es steht in Lukas 2, Vers 8 und folgende: In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken. Ich meine, wie krass ist das denn? Du bist ein Hirte. Wahrscheinlich waren die meisten am Schlafen. Einer hatte vielleicht Nachtwache. Und dann erscheint da ein mega krasses, helles Licht am Himmel. Wer wäre da nicht erschrocken? Und Gott wählt ausgerechnet die unbedeutenden Hirten aus, dass die als erstes den Retter Jesus Christus sehen dürfen. Das macht er natürlich nicht ohne Absicht, denn Jesus selber kam ja als guter Hirte auf die Welt. Und tatsächlich wird im Neuen Testament das Bild des guten Hirten dann auch für Jesus gebraucht. So lautet ja eines der berühmten Ich Bin-Worte von Jesus: Ich bin der gute Hirte. Nachzulesen in Johannes 10, die Verse 11 bis 16. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen, und sie werden auf meine Stimme hören, und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Jesus ist also im Vergleich mit den bisherigen Hirten so nicht so ein normaler Schafhirte. Jesus bezeichnete die Schafe als meine Schafe, weil sie zu seiner Herde gehören. Und mit Schafe sind natürlich wir Menschen gemeint. So wie der Andreas auch schon als Schaf bezeichnet wurde. Die Menschen, sie gehören ihm, weil der Vater sie ihm gegeben hat. Und wir finden dazu gleich mehrere Bibelstellen. Ich habe drei herausgesucht. In Johannes 10, Vers 29 steht: Denn mein Vater hat sie mir gegeben, und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. In Johannes 17, Vers 9 steht: Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Und in Johannes 17, 24 steht: Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Wow, was doch für eine Kraft in diesen Worten liegt. Wir alle gehören zu Jesus. Und ja, es steht sogar, dass Jesus für uns betet und Jesus möchte, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und Jesus hat seine Schafe aber teuer erkauft, indem er am Kreuz gestorben ist. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe, steht in Johannes 10, Vers 11. Er starb als Opfer, steht in Johannes 1, 29. Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Im alten Bund war das nämlich so, dass die Schafe eigentlich für den Hirten, für die Menschen gestorben sind. Das heißt, dass unzählig viele Schafe im Laufe der Geschichte Israels geschlachtet und geopfert wurden. Doch im neuen Bund stirbt quasi der Hirte für die Schafe. Jesus starb als das eine Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Ein für allemal und für alle. Und wisst ihr was? Er starb freiwillig. Jesus hat sein Leben freiwillig hingegeben. Und das steht in Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Durch seinen Tod dürfen wir ewiges Leben haben. Ich glaube, ihr habt es bereits gemerkt, dass unter all den Hirten, die es in der Bibel gibt, Jesus wirklich der bemerkenswerteste ist. Er sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Das Wort kennen bedeutet in der Bibel aber viel mehr, als eine Person oder einen Gegenstand benennen zu können. In der Sprache der Bibel bedeutet kennen eine Vertrautheit und ein tiefes Verständnis für eine bestimmte Person. Es bedeutet, auserwählt und geliebt zu sein. Ein guter Hirte, der kennt seine Schafe beim Namen und ist auch vertraut mit dem Wesen von jedem Tier. Die haben gewusst, welche Schafe zum Beispiel leicht auf Abwege geraten oder so ihren eigenen Kopf hatten, nicht immer den Anweisungen des Hirten folgen. Und genauso gut kennen auch die Schafe ihren Hirten. Kinder lernen ja auch ihre Eltern und Lehrer besser einzuschätzen. Und Schafe, die lernen die Stimme und die Gesten ihres Hirten zu lesen. Und so wissen sie auch, wenn der Hirte sie ruft oder warnt. Diese liebende Beziehung, die Hirten mit ihren Schafen haben, diese gute Beziehung sollten wir auch mit unserem guten Hirten pflegen, indem wir Zeit mit ihm verbringen, beim Bibellesen, beten oder ihm einfach erzählen, was uns beschäftigt. Ich vergleiche das gern mit unseren Kindern. Denn oftmals weiß ich ja, was die eigentlich gerade machen oder auch, was im Kindergarten aktuell ist. Und Kinder merken aber ja nicht immer, dass ihre Eltern sie beobachten. Jedenfalls, Gott weiß ja auch, was wir so tun. Und doch ist es wunderschön, wenn dann Johanna oder die Simea begeistert vom Kindergartenmorgen erzählen oder mir etwas sagen, ja, was ich eigentlich schon lange weiß. Ich sag dann nicht, ah, das brauchst du nicht erzählen, das habe ich ja gesehen, sondern ich gehe dann auf Augenhöhe zu ihnen und lass mir dann alles bis ins Detail erzählen und genieße einfach die Begeisterung über das, was sie erlebt haben. Und so geht es auch Gott, der freut sich, wenn wir ihm auch mal was begeistert erzählen. Wir dürfen ihm alles sagen, was wir erlebt haben, was uns beschäftigt oder auch was uns Sorgen macht. Der Hirte ruft die Schafe mit ihren Namen. Gott hat beispielsweise Abraham direkt angesprochen und gerufen, als er seinen Gehorsam auf die Probe gestellt hat mit der Opferung seines einzigen Sohnes Isaak. Und Mose hat Gott aus einem brennenden Dornbusch gerufen, dass er zum Pharao gehen soll. Nun hören wir in der heutigen Zeit die Stimme Gottes nicht so laut und vernehmbar, wie es in der Bibel passierte. Das heißt aber nicht, dass Gott uns nicht ruft. In all dem Trubel, dem wir so tagtäglich ausgesetzt sind, ist es zudem gar nicht so einfach zu hören. Aber eines ist sicher, Jesus hat dich beim Namen gerufen. Er ruft dich in seine Nachfolge und wer zu Jesus gehört, der gehört zu seiner Herde. Schafe sind ja Herdentiere und in der Regel keine Einzelgänger. Und das Bild der Herde mit dem Hirten zeigt ja auch einen Aspekt unserer Identität als Gemeinde auf. Denn eine Herde, wie wir es hier sind, folgen wir gemeinsam unserem Hirten. Das ist doch ein wunderbares Bild. Erinnere dich doch mal daran, als du dich für Jesus entschieden hast. Gab es einen Zeitpunkt in deinem Leben, in dem du ganz genau wusstest, dass du ganz persönlich gemeint bist? Das war die Stimme von Jesus. Da hat er dich gerufen. Und wenn du nun schon mit Jesus unterwegs bist, kannst du immer wieder von ihm hören. Der Heilige Geist benutzt das Wort Gottes, um in unser Herz zu sprechen. Wir müssen nur mal die Zeit nehmen, um zuzuhören. In Matthäus 11, Vers 15 steht, wer bereit ist zu hören, soll hören und begreifen. Vielleicht fragst du dich, ja, wie soll das denn gehen? Aber lies doch mal die Bibel in der konkreten Erwartung, dass Jesus genau jetzt zu dir spricht. Bitte ihn darum. Das ist wichtig, dass du ihm das mal sagst. Ein Beispiel habe ich da für euch. Nach dem Studium auf St. Krishona hatten Simon und ich 4 Optionen, wohin wir in den Dienst gehen konnten. 2 Optionen haben sich dann mehr oder weniger von alleine erledigt Und zwei Optionen sind offen geblieben. Und wir konnten uns nicht entscheiden. Beides war sehr reizvoll, aber unser Herz wusste nicht wohin. Pro-Kontra-Listen haben nichts gebracht. Und so haben Simon und ich beschlossen, dass jeder für sich nochmal an einem Nachmittag darüber betet und Gott fragt, was unser Weg sein soll. Als wir uns wieder getroffen haben, schauten wir uns an und fragten, und? Das war eine ganz spannende Situation, denn was wäre gewesen, wenn der eine die Antwort und der andere die andere Antwort bekommen hätte? Auf jeden Fall, an dem Nachmittag war ich mit der Bibel unterwegs, rang mit Gott um eine Antwort. Und nur allzu oft steckt man doch manchmal den Finger in die Bibel und schaut, was da für Bibelvers steht. Wie groß ist die Chance, dass genau dieser Vers, auf den der Finger zeigt, eine Antwort auf eine Frage liefert? Ich kenne mich so in Prozentrechnung nicht aus, aber ich glaube, die Chance ist ziemlich gering. Schon alleine, wenn man im Geschlechtsregister landet. Jedenfalls war das wohl das eine Mal in meinem Leben, wo ich den Finger in die Bibel gesteckt habe und folgenden Vers zeigte. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Nun, da die eine Option Chur im Bündnerland war und im anderen Ort keine Berge waren, habe ich das als deutliches Zeichen von Gott angesehen, dass wir nach Chur gehen sollen. Und glücklicherweise hatte auch Simon an dem Nachmittag die Überzeugung, dass wir ins Bündnerland gehen sollten. Und wenn wir so zurückblicken, wie die vergangenen Jahre seit dem Abschluss vom Studium verlaufen sind, dann erkenne ich da so einen roten Faden von Gott, dass alles seine Richtigkeit hat. Also das Prinzip so mit dem Finger rein, das funktioniert leider nicht immer. Bei mir war es auch nur das eine Mal. Doch die Bibel, die kann dir helfen, Antworten zu finden. Oder dich ermutigen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Bitte Jesus darum, dass er zu dir spricht. Und wenn du betest, dann zähle nicht nur alle deine Anliegen auf, sondern werde immer auch mal still, um zu merken, in welche Richtung der Heilige Geist deine Gedanken lenkt. Achte besonders auf Gedanken, die du im Gottesdienst oder in der Kleingruppe bekommst. Gott spricht besonders in der Gemeinschaft der Herde. Simon bekommt zum Beispiel immer mal wieder während einem Gottesdienst das Thema für die nächste Predigt geschenkt. Folgst du der Stimme von Jesus? Setzt du in die Tat um, was er dir in den Sinn gibt? Oder bleibst du bei Zweifeln hängen und zerstreust die guten Gedanken durch Einwände und Überlegungen? Gottes Stimme zu hören braucht Übung, aber gib nicht auf. Wenn Jesus dein Hirte ist und du ihm nachfolgst, dann ist die Zukunft auf deiner Seite und du brauchst dich vor nichts zu fürchten. Und wenn Jesus noch nicht dein Hirte ist, dann höre doch mal, ob er dich nicht heute ruft. Möchtest du gerne mit ihm unterwegs sein? Nachher beim Abendmahl kannst du hinten für dich beten lassen. Simon Rohr und Margret Zimmermann beten gerne mit dir, für dich oder segnen dich. Trau dich, es tut wirklich gut. Oder lass für dich beten, dass du die Stimme von Jesus besser hören kannst. Und wenn du einfach noch offene Fragen hast, dann kannst du auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Ich komme nun zum Schluss. Die Hirten der Bibel. Ich finde es sehr faszinierend, wie Gott oftmals Menschen ohne Ruhm und Ehre für besondere Aufgaben auserwählt. Ich glaube, Jesus hat es nicht einfach mit uns als seine Schafe. Können wir Menschen doch auch ziemlich störrisch und ungehorsam sein. Aber egal, was für ein Schaf du bist, ob dickköpfig, abenteuerlustig oder ein Musterschaf, du darfst wissen, Jesus liebt dich, bedingungslos, und zwar eben genauso, wie du bist. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten. Danke, Jesus, dass du unser guter Hirte bist, dass du dich um uns sorgst, uns nachgehst, uns rettest und uns liebst, so wie wir sind. Herr, schenke uns offene Ohren, damit wir deine Stimme hören und dir nachfolgen können. Amen.